Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Marketing bedeutet, Lösungen für Kundenprobleme zu finden, nicht Produkte zu verkaufen. Das hat der berühmte Philipp Kotler mal gesagt. Warum das für Startups wichtig ist und was etablierte Unternehmen in dem Zuge auch von Startups lernen können und vor allem, wie du das auch in der Umsetzung hinbekommst, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute die Maren Kaspers. Maren ist Head of Growth bei Octonomy und wird dir genau das jetzt alles verraten, hoffentlich mal. So, liebe Maren, schön, dass du hier bist.
Hallo. Danke für die Einladung.
So, für alle, die Maren nicht kennen, Maren hat ein interessantes Hobby und ist, glaube ich, ich habe noch nie jemanden neben mir sitzen gehabt, die so viele Höhenmeter am Vortag oder am Vorwochenende hingelegt hat. So, einmal ganz kurz, bevor wir dann zu deinem Job und so weiter kommen, einmal kurz hier ein bisschen zum Flexen. Wie viele Höhenmeter hast du am Samstag gemacht?
Sagen wir mal so knapp 2000.
Knapp 2000, okay. So, was hast du genau gemacht?
Ich bin ein bisschen gejoggt. in den Bergen.
Ja, okay, ein bisschen gejoggt in den Bergen.
Ja, genau. Also ich habe ein bisschen ausprobiert. Das Jahr 2025 steht für mich unter dem Motto, neue Sachen ausprobieren. Und eine Sache dieses Jahr war für mich, das Traillaufen auszuprobieren. Dazu gehörten so ein paar Trailläufe in den Bergen. Genau, und einer davon war jetzt am Wochenende und der war ein bisschen länger als sonst. Genau.
Okay, das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Analogie, wenn ich jetzt so überlege zu dem, was wir jetzt nämlich mal besprechen, nämlich Marketing für Startups. Ich glaube, das ist auch mit ziemlich vielen Höhenmetern verbunden im Prinzip und ziemlich viel Schmerz.
Das stimmt.
Das hast du ja schon das ein oder andere Mal gemacht. So, jetzt bist du Head of Growth bei Octonomy. Ich mache mal eine doppelte Frage. Was macht eine Head of Growth und was macht Octonomy? Du darfst überlegen, in welcher Reihenfolge du es beantwortest.
Oh ja, ich mache das Einfachere zuerst. Also was macht eine Head of Growth?
Mal gucken.
Also was mache ich? Ich habe lange drüber nachgedacht, was ich darauf sagen soll in der Vorbereitung. Und ich glaube, das Einfachste ist ein bisschen zu sagen, ich versuche die Brücke zu sein zwischen uns als Tech-Unternehmen, also wir sind ein Tech-Unternehmen, und den Menschen da draußen, für die wir eine Lösung haben. Du hast es ja vorhin so schön gesagt mit dem Zitat. Octonomy ist ein KI-Startup und, um es mal ganz einfach auszudrücken, wir helfen dabei, komplexe Prozesse im Support zu automatisieren. Und das hat natürlich ja ganz viel mit der Organisation von Wissen im Unternehmen zu tun. Also wir bauen eine Wissensbasis und so wie die Wissensbasis dann organisiert ist, kann dann ein Unternehmen ja viele komplexe Prozesse, vor allem im Support, einfach automatisieren, weil die KI, die wir haben, einfach alle verfügbaren Dateien, Formate, alles Wissen, was das Unternehmen hat, gut lesen und verarbeiten kann und dann strukturieren kann. Und da, ja, genau, das machen wir. Und wie man das jetzt schon merkt, ist es sehr schwer, das einfach zu erklären. Und das ist aber eigentlich mein Job.
Ist auch schön, wenn du an deiner eigenen Herausforderung noch wachsen kannst.
Genau, richtig.
So, und jetzt hast du ja schon ein paar Mal für Startups auch gearbeitet in deiner Karriere. Was reizt dich da dran? Also warum stolperst du immer wieder in Startups rein und lässt dich nicht von irgendeinem Corporate mal, setzt dich dann so ein gemachtes Nest rein?
Habe ich auch schon ausprobiert. Also ich habe beide Seiten schon gesehen. Ich habe auch die Dienstleisterseite. Also ich habe mir tatsächlich alle Seiten schon angeguckt und ich muss sagen, ich bin ein Mensch, da kommen wir wieder zurück zu dem Berg-Thema. Ich bin ein Mensch, der braucht Freiheit und auch Freiheit zu gestalten. Dann funktioniere ich am allerbesten. Und was ich gelernt habe in der Vergangenheit ist, ich habe die meiste Freiheit zu gestalten, da, wo noch nicht viel ist. Das ist ja ganz logisch. Und das ist halt gerade bei Early-Stage-Startups in der Regel so. Man kann sehr viel mitgeben, es ist halt einfach noch nicht viel da. Das heißt, man kann sehr viel mit aufbauen und anpacken. Und ich glaube, ich bin da tatsächlich am besten, also beim Anpacken und Aufbauen.
Nervt dich manchmal, dass so wenig dann schon definiert und geregelt ist?
Also nee. Überhaupt nicht. Nee, das nervt mich gar nicht. Also mein Mann würde jetzt wahrscheinlich einschreiten und würde schreien, würde sagen, doch, Maren, nervt das tierisch. Also ich bin ein Kontrollfreak, das spricht dem ja so ein bisschen entgegen. Ne? Aber nee, ich finde es gut, wenn ich aber die Regeln und die Strukturen selber aufbauen kann, weil dann kann ich so aufbauen, wie ich es möchte und muss mich nicht in etwas reinbegeben, was ich nicht logisch finde.
Mhm. So, du hast ja auch schon gerade gesagt, du hast ja auch schon die andere Seite ein bisschen kennengelernt. Also Startup versus Corporate, du warst ja auch schon in der Agenturwelt unterwegs, hast ja schon sehr, sehr viele Perspektiven da ja auch irgendwie mitgenommen. Also ich würde gleich gerne mal drauf eingehen. Zum einen, wie bringe ich eine Marke zum Wachsen? Also wie schaffe ich das, ein Startup wirklich zum Startup, zum Grown-up quasi dann auch wird? Würde aber gerne vorher mal die Brücke schlagen in Richtung, wenn du die Seiten Corporate und Startup vergleichst, was sind so die Kernunterschiede, wie du sie wahrnimmst?
Für mich aus
einer Marketingperspektive, für dich so als Head of Growth.
Ja, also ich glaube, die Kernunterschiede, ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen, ne? Also Corporate ist, das benutze ich zum Beispiel auch als geflügeltes Wort bei uns, heute Morgen habe ich es noch zu einem Kollegen gesagt, wir sind ja noch nicht corporate. Das heißt, wir müssen uns noch nicht so stark an Strukturen und Regeln halten. Und ich glaube, das ist ja so ein Kernunterschied. Wir haben beispielsweise als sehr junge Marke jetzt schon eine Marke. Das haben wir natürlich auch ein bisschen euch zu verdanken. Ihr habt uns dabei ja geholfen. Wir haben auch für diese Marke natürlich Guidelines. Aber trotzdem sind wir noch nicht so corporate, als dass wir jetzt beispielsweise nicht ab und zu mal an der einen oder anderen Stelle flexibel davon abweichen könnten. Oder wir sind zum Beispiel jetzt auch gerade sehr fluide dabei, unsere Außendarstellung immer wieder anzupassen, weil unser Produkt ist noch neu. Unser Produkt verändert sich gerade auch, also von Tag zu Tag ständig. Es kommen auch für mich immer wieder Dinge dazu. Und das heißt natürlich auch beispielsweise, ja, die Webseite, die Botschaft, alles Mögliche verändert sich wirklich tatsächlich fast im Wochentakt gerade. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, das ist Corporate nicht so einfach möglich, weil da sind dann viele Abstimmungsprozesse. Heute sage ich, wir brauchen eine neue Startseite, die Botschaften müssen komplett anders sein, das brauchen wir für die Messe in nächster Woche und dann machen wir das jetzt. Und Corporate würde das bedeuten, das stimmen wir ab mit einem Vorgesetzten, vielleicht mit noch einem Vorgesetzten und dann muss das nochmal abgeglichen werden. Und ich glaube, so diese Geschwindigkeit, die wir gerade noch an den Tag legen können und müssen, die ist ein wesentlicher Unterschied.
So, und jetzt hast du ja schon gesagt, Marke habt ihr schon im Prinzip definiert. So, beziehungsweise so die Marke habt ihr ja schon, also Marke dann im Sinne von, sag ich mal, wie ihr nach außen euch darstellt etc. Marke ist ja noch viel, viel mehr darüber hinaus.
Ja.
Für wie wichtig erachtest du das? Und hast du da das in der Vergangenheit immer sehr früh angegangen und hast gesagt, ach, scheiß drauf, erstmal Performance-Marketing nach vorne schubsen?
Ja, nee, also das ist jetzt gerade auch eine besondere Situation für mich, weil in der Vergangenheit immer, wenn ich irgendwo hingekommen bin, war die Marke meistens schon da. Jetzt bin ich gekommen und die Marke war auch schon da. Ich sag's jetzt einfach mal so. Ich habe aber gesagt, das können wir so nicht machen. Und aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und deswegen bin ich ja dann auch zu euch gekommen und euer Team hat mir auch, ich will nicht sagen Recht gegeben, weil das klingt so rechthaberisch, aber euer Team hat mich ja auch darin bestärkt zu sagen, ja, wenn ihr das vorhabt, was ihr vorhabt und wenn ihr aggressiv wachsen wollt, dann braucht ihr einen Kern, einen Markenkern, der auf etwas basiert. Weil ansonsten wird das, was dann wachsen wird, einfach nicht stringent sein. So. Und das habe ich gesehen und deswegen würde ich deine Frage beantworten, die Marke ist für mich an der Stelle einfach so wichtig gewesen, noch vor dem Performance-Marketing, weil ich gesagt habe, die Menschen sehen uns doch jetzt zum ersten Mal und unser Thema ist komplex, unsere Lösung ist komplex, die sollen auf einen Schlag sofort verstehen, was wir machen. Wir haben ja nur diese eine Chance und wir müssen jetzt wahnsinnig schnell sein und dann müssen wir es denen auch möglichst einfach machen, das direkt zu verstehen. Und dafür brauchen wir eine Marke, die erstens im Kopf bleibt und zweitens auch irgendwie einfach zu verstehen ist.
Wie hast du das in der Vergangenheit wahrgenommen? Also ist es normal, dass sich Startups auch darauf besinnen, zu sagen, wir müssen das erst schaffen? Oder ist, sage ich mal, dieser Druck viel zu groß, dass man sagt, ich muss jetzt schnell wachsen, ich habe keine Zeit, die Grundlagen zu machen, so absurd das manchmal klingt von außen?
Ich glaube ja. Also ich hab auch viele Startups ja auch in der Vergangenheit schon begleitet. Du hast auch gesagt, ich bin auch schon Dienstleister gewesen. Und da habe ich auch viele, gerade SaaS-Companies, auch Early Stage schon gesehen, die also heute anders aussehen, als sie am Anfang mal ausgesehen haben und die nicht von Anfang an, sagen wir mal, so volle Power in die Marke gesteckt haben, was ja aber auch okay ist. Also ich würde immer sagen, je nachdem, wie dein Plan ist, wie aggressiv und wie viel Geld du schon hast und ne, wie der Druck ist, ist es ja auch okay zu sagen, wir legen jetzt erstmal vollen Fokus auf Sales. Wir holen jetzt erstmal ganz viel rein Und das machen wir mit dem, was wir jetzt haben. Das ist jetzt good enough. Und dann stecken wir, sobald wir Meilenstein X erreicht haben, etwas in die Marke. Das machen ja auch viele, ne? Die dann sagen, irgendwie, wir versuchen erstmal Sales so stabil aufzustellen, dass das für einen Investor interessant klingt, weil das ist natürlich das Interessanteste. Und wenn das dann läuft und wir wieder Kohle eingesammelt haben, dann stecken wir das in die Marke, weil dann müssen wir noch aggressiver wachsen und dann wird das richtig wichtig. Bei uns war es ein bisschen anders, weil wir halt so schnell wachsen wollen, so tierisch schnell. Wir haben ja Anfang des Jahres erst geraced und uns gibt es ja aber auch erst seit Mitte letzten Jahres. Also es ist ja wirklich so,
sehr schnell.
Wir versuchen uns ja gerade selber zu überholen und deswegen ist mir das da auch wirklich so wichtig gewesen, weil ich gesagt habe, wenn wir oben mitspielen wollen und das wollen wir und wir wollen international, wir sind ja jetzt auch gerade erst in den USA gestartet, da müssen wir da irgendwie ein stabiles Fundament haben.
Also sagst du, es gibt nicht den Weg dann für Startups im Marketing, sondern es hängt wirklich sehr, sehr stark davon ab, wie schnell man wachsen will, wie das Fundament ist, vielleicht auch wie der Markt ist, wie schnell sich der Markt entwickelt. Ihr seid jetzt in einem hochkompetitiven Markt, wo, glaube ich, Geschwindigkeit alles ist.
Ja, richtig.
Okay, das heißt, wenn jemand sagt, naja, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Sales-Ziele erreichen und das machen wir mit Performance-Marketing und einfach aggressiven Vertrieb raus und von mir aus Outbound-Calls.
Genau,
Alles fein, wenn es zu deinen Zielen passt halt.
Ja, genau. Also ich habe auch alles schon gesehen, ne? Also auch in den unterschiedlichen Stationen, in denen ich schon gewesen bin, ist auch alles schon, also von unterschiedlichen Startlinien aus gestartet. Und es ist ja, also wie du schon gesagt hast, es ist ja auch, gibt nicht den Blueprint, natürlich gibt es einen Blueprint, aber ja, jede Situation ist anders. Mhm. Ne? Und mal gibt es auch einen Gründer, der hat halt wirklich viel Marketing-Expertise und dann kommt schon viel mit. Mhm. Hatten wir jetzt nicht so?
Sagen wir doch einfach, euer Gründer hat super viel Expertise, aber in anderen Bereichen.
Liebe Grüße an Schädern und an Thomas. Ja, genau. Also wir hatten ein sehr gutes Fundament und ich habe gesagt, das möchte ich ändern und damit meine ich nicht nur die Farbe.
So, jetzt gehen wir mal von der Marke aus. Jetzt, also Marke war, haben wir auch mitbekommen, sehr starke Aufbauarbeit, die dann ganz am Anfang jetzt auch stand, so von deiner Reise dann bei Octonomy. Was sind so die nächsten Schritte? Zum Beispiel, wenn es dann darum geht, wo wir auch sehr oft ins Spiel kommen, ist so dieses Thema Kanalauswahl. Mm. So, wir sind B2B-SaaS-Startup, wir machen jetzt LinkedIn. Mm. So ist so ein Reflex, den ich da irgendwie sehe. Manchmal auch, wir haben jetzt erstmal 3 Monate, 6 Monate Cold Calling gemacht, um irgendwie MVP mal irgendwie zu validieren. Und jetzt machen wir das. Also, wie ist deine Erfahrung? Wie gehst du vor, wenn es darum geht, was sind die nächsten Schritte? Welche Kanäle wähle ich aus? Wo gehe ich jetzt eigentlich rein? Wo gehe ich nicht rein?
Also meistens bewege ich mich ja wirklich so in meinem Safe Space, ne? Also wenn ich im B2B SaaS unterwegs bin, dann ist das mein Safe Space und dann ist mein Erfahrungsschatz, was die Kanäle angeht, meistens so gut, dass ich schon weiß, okay, wir testen jetzt sowieso erstmal das, das und das. Also ich habe so mein Setup, wo ich weiß, in der Phase, in der wir jetzt sind, macht Kanal X, Y und Z Sinn, so das in der Regel. Ich habe natürlich auch schon in anderen in Startups gearbeitet, die so ein bisschen in eine andere Richtung ingen, wo halt auch ein bisschen mehr B2C irgendwie drin war. Da habe ich dann versucht, erstmal zu verstehen, was macht eigentlich der Vertrieb? Also für mich ist eine große Größe, um herauszufinden, was soll ich machen, tatsächlich immer Sales. Also auch jetzt gerade, ich verbringe wirklich viel Zeit damit zu verstehen, was machen die, was brauchen die und mit wem sprechen die? Mhm. Und das hilft mir dann am Ende zu entscheiden, wo ich meine Prioritäten lege, weil ich sehe gerade meine Aufgabe vor allem darin, denen zu helfen, einen guten Job zu machen, weil das brauchen wir. wir brauchen halt eine gute Performance im Sales und genau, wenn ich die unterstützen kann, das ist mein allererster Step in der Regel eigentlich.
Okay, also vom Vertrieb aus rückwärts im Prinzip
denken. Ja, genau.
So, geht ja auch wieder in die Richtung des Eingangszitats, also Lösungen für Kundenprobleme finden und Sales, die haben oft das Ohr halt eben auf dem Gleis und die wissen eigentlich auch, was die Schmerzpunkte sind.
Genau.
Kann aus meiner Erfahrung auch so viel aus so Sales-Gesprächen, welche Wörter verwenden die Kunden, die kannst du zum Teil 1:1 auf eine Landingpage packen und dann funktioniert die besser.
Ja, absolut. Also das ist tatsächlich auch etwas, was ich dieses Mal wieder gelernt habe. Wir sind jetzt ja noch relativ klein. Wir sitzen auch in einem Coworking-Space und wir haben ein, wie das wahrscheinlich immer so ist, ein dezidiertes Sales-Büro und ein anderes Büro. Da sitzen dann halt alle anderen so. Und ein Chefbüro. So. Und ich habe mich dann aber trotzdem schon häufig einfach zu den Sales-Leuten, Kollegen sind nur Kollegen gerade, KollegInnen, ins Büro gesetzt und einfach, weil ich zuhören wollte. Und das waren meistens tatsächlich die produktivsten Tage, die ich hatte. Nicht, weil ich so viel geschafft habe, sondern weil ich, wenn ich zuhöre, wie die SDRs outbounden oder wenn ich zuhöre, wie die AEs ihre Gespräche führen und qualifizieren, was für Worte die benutzen, mit wem die sprechen und auch was die so zwischen den Gesprächen miteinander austauschen, das hat mir immer so sehr geholfen, das Messaging anzupassen, vielleicht auch irgendwie, da sind schon Flyer draus entstanden aus solchen Tagen, weil ich halt gehört habe, okay, es wird viel über das, den Vergleich von Tool XYZ und uns gesprochen, also mache ich denen mal eine Tool-Übersicht als Flyer zum Beispiel. Und ja, das ist für mich tatsächlich so das Allerwichtigste, um herauszufinden, was soll ich eigentlich tun, wo soll ich eigentlich hingehen.
Für alle, die jetzt nicht im B2B SaaS Buzzword Bingo zu Hause sind, SDR, Sales Development Representative und AE war es noch, Account Executive, ne?
Stimmt.
Einmal
gut,
kurz
ja,
erklären,
genau,
damit wir
gut,
alle so,
das,
sagen so
B2B
machen, bei uns heißen die anders.
Ja. Genau, ja, genau. Ja, und dann hast du gefragt, woher, also wie wählst du Kanäle aus? Dann gucke ich natürlich, wer ist unsere Zielpersona? Wir haben natürlich auch festgelegt, was ist unsere Persona und was ist das ICP? Auch gerade noch echt fluide immer wieder. Aber und dann schaue ich halt, wo kann ich die am besten erreichen? Und ich weiß ja auch, Early Stage, gucken wir erstmal, ist überhaupt Bedarf da? Dann gehen wir zu Google. LinkedIn funktioniert, hat in der Vergangenheit für uns wahnsinnig gut funktioniert. Wir haben ja den Vorteil, dass wir aus einem anderen Unternehmen herausgewachsen sind, sage ich das jetzt mal, indem wir Projekte umgesetzt haben, aus denen jetzt dieses Produkt entstanden ist. Das heißt, wir hatten ja schon ein gewisses Learning darüber, wo finden wir die richtigen Leute. Mhm. Und ja, so habe ich dann quasi entschieden. Und so gehe ich dann jetzt auch weiter, wenn ich jetzt denke, okay, wir müssen jetzt skalieren. Was sind jetzt vielleicht so die nächsten Kanäle, die wir angehen könnten? Da merke ich zum Beispiel für uns das Empfehlungsmarketing jetzt schon wahnsinnig wichtig. Oder wir kriegen viele Kunden oder Prospects über Empfehlungen. Dann ist das vielleicht ein nächster Step für mich, ne? Und ja, so gehe ich dann quasi weiter.
Okay, also Google und LinkedIn, so die B2B-Klassiker im Endeffekt. Mhm. Also Google einfach zu gucken, gibt es da Nachfrage, die ich abgreifen kann? LinkedIn dann wahrscheinlich eher Aktivierung.
Genau.
Wie sind deine Erfahrungen im B2B mit eher B2C-nahen Kanälen, sowas wie Meta, also Instagram und Facebook dann?
Ja, also habe ich es gemacht schon, aber muss ich ganz ehrlich sagen, ich gehöre zu den B2B-Menschen, wenn wir Meta machen werden wir zu einem gewissen Punkt, dann gehe ich zu jemandem, der das kann. Weil ich das wirklich, also ich habe das früher gemacht und aber schon so lange nicht mehr, dass ich heute sagen würde, wahrscheinlich wäre ich nicht die beste Person, das selber operativ umzusetzen. Ich weiß aber, also dass viele SaaS- und B2B-Firmen da schon sehr gute Ergebnisse erzielt haben und dass das ja auch absolut Sinn macht. Für uns auch im nächsten Step, insbesondere beispielsweise im Retargeting. Mhm. Genau.
Mhm. So, und wenn du jetzt dir eure Kanäle, eure Maßnahmen anschaust, was sind die Kennzahlen, auf die du schaust? Was steht so in deinem Dashboard irgendwie ganz oben drin? Weil ich weiß ja, du hast ja auch eine zum Teil sehr tiefe Kanalexpertise, musst aber auch als Head-Off ja irgendwie alle Kanäle überblicken und dann kommt dann noch so ein Meta mit dazu. Und was würdest du dann dir da anschauen? Also so, was sind die Kennzahlen, mit denen du tagtäglich jonglierst?
In den Kanälen?
Overall und dann in den Kanälen.
Ja.
Fangen wir mal overall an.
Overall ist meine wichtigste Kennzahl natürlich Pipeline. Also welcher Kanal, welche Maßnahme bringt uns Pipeline? Mhm. Welche Zielgruppe bringt uns Pipeline? Das schaue ich mir an. Da habe ich mit eurer Hilfe auch unter anderem mir ein HubSpot-Dashboard gebaut, wo ich auch das sehen kann. Also wie viel Pipeline kam overall dieses Jahr rein über Inbound, wie viel in diesem Quartal, einfach damit ich so ein bisschen so einen Messwert habe. Und dann davon runtergebrochen, schaue ich mir dann an, insgesamt erstmal für mich gerade wichtig, wie viel Leads sammeln wir aus den einzelnen Kanälen ein, was kosten mich die, aber dann auch die Conversion Rate dessen, also wie viele von denen, die wir dann beispielsweise über Kanal 1, 2, 3 eingesammelt haben, konvertieren auch tatsächlich in, die sind qualifiziert von Sales und wie viele davon generieren dann tatsächlich Pipeline, damit ich am Ende dann auch wirklich auswerten kann. Also erstmal sind wir auf dem richtigen Track overall Inbound-Marketing technisch. Sammeln wir Pipeline ein? Ja, tun wir. Okay, und dann gucke ich mir an, wo sammeln wir die ein? Da geben wir viel Geld aus und da geben wir weniger Geld aus. Und wie ist dann das Verhältnis? Und so entscheide ich dann jetzt aktuell, gehen wir ja wieder in die Phase rein, wo es jetzt dann halt in Richtung Budgetplanung geht für nächstes Jahr. Dann kommt immer die Frage, wie verteile ich eigentlich das Budget auf die verschiedenen Kanäle? So.
Okay. So, dann kommen wir zum nächsten B2B, sag ich mal, zu einer Herausforderung, nämlich das Thema, sag ich mal, Attribution.
Ja, so. Ja,
also dieses, genau, die singuläre Betrachten, so LinkedIn bringt mir Leads daraus, so viel Pipeline, aber wie viele Touchpoints hatten wir eigentlich, bis der LinkedIn-Lead dann irgendwie reingekommen ist?
Ja, also, schwierig.
Wie schaust du auf das Thema?
Können wir gerade noch gar nicht, weil...
Das ist, glaube ich, sehr beruhigend so für alle, die das gerade
hören. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und vielleicht, also wahrscheinlich werden jetzt viele aufschreien, wenn die das hören, aber ich habe noch nie ein gut funktionierendes Attributionsmodell irgendwo gesehen in einem Startup, wo die Marketing so auswerten konnten, dass man... Es gibt natürlich, ich habe gute Ansätze gesehen in Salesforce beispielsweise. Da sind wir noch nicht. Mhm. HubSpot bietet meiner Meinung nach, wir arbeiten mit HubSpot, meiner Meinung nach nicht zu 100% irgendwie so, da kommt HubSpot an seine Grenzen. Ich weiß nicht, wie, also...
Ja.
So...
Also auch selbst Salesforce und sowas, B2B, es ist einfach eine krasse Herausforderung und du musst halt, sag ich mal, die Unschärfe rausnehmen, aber du wirst ja niemals Transparenz reinkriegen komplett.
Genau, und deswegen ist eine Sache, die mir auch einfach in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, deswegen ist mein Titel beispielsweise auch Head of Growth und nicht Head of Marketing, so wichtig, wegzugehen von, das ist aber meine Pipeline, die kommen nur von mir. Und also das ist wirklich, das ist Marketing und das gehört mir, sondern hinzugehen in ein, hier Sales und Growth oder Marketing oder wer auch immer, wir arbeiten alle zusammen und wir arbeiten alle für die eine Pipeline. Und es gibt verschiedene Kanäle, ein Kanal ist Outbound, ein Kanal ist Messen, ein Kanal ist LinkedIn, ein Kanal ist was weiß ich, was noch alles da ist. Und wir versuchen irgendwie all diese Kanäle richtig zu orchestrieren, damit wir am Ende bei dem Ziel rauskommen, was wir haben, nämlich das Jahresziel, was wir alle haben. Mhm. Und das ist mir tatsächlich immer wichtiger geworden, es kann nur funktionieren, wenn wir da alle irgendwie Hand in Hand arbeiten und wenn wir das als Gesamtes betrachten und nicht sagen, Marketing erreicht das, Sales erreicht das, weil das wird nie funktionieren, das führt immer zu Krieg und das macht keinen Spaß.
Ja, und ich meine, dann unterschreibe ich sofort. Und dann hast du so Sachen, dann fangen die Leute an, bei Google nach der Brand zu suchen.
Genau.
So, Sales tütet die einen und sagt, guck mal, wie geil ich bin. Genau. Aber wie viel Marketing-Touchpoints dafür notwendig waren, dass jemand nach dieser Brand einfach mal sucht.
Genau. Ja, genau. Oder ne, Thema für uns nächste Woche, wir gehen auf ein Event. So, was bereitet Marketing alles dafür vor? Ich gestalte den Stand, ich mache Flyer, ich mache T-Shirts, ich mache ein Sales-Briefing, ich bereite alle darauf vor. So, Sales lädt aber die Leute ein. Die buchen die Termine. So, wem gehört das jetzt? Uns allen, weil wir arbeiten alle daran. So.
Ja, genau. Ja. Und alles, was da unterschrieben wird, davon werden die Gehälter bezahlt. Genau. Also insofern, genau.
Und jetzt kann man natürlich sagen, das hatte ich auch schon, dann sagt jemand, ja, aber du hast doch gerade gesagt, du guckst auf die Pipeline der einzelnen Kanäle. Ja, das muss ich natürlich machen, weil ich muss ja am Ende auch unserem Chef mal sagen, wenn der mich fragt, wie viel brauchst du denn für nächstes Jahr? So, das haben wir aus diesem Kanal rausgeholt dieses Jahr mit dem und dem Invest und das haben wir aus diesem Kanal rausgeholt mit dem und dem Invest. Und damit gehen wir dann hin und sagen, okay, nächstes Jahr wollen wir Folgendes erreichen. Das sind unsere Conversion Rates aus den einzelnen Kanälen. In Kombination mit dem, was wir damit erreicht haben, planen wir dann jetzt, wie viel Geld brauchen wir nächstes Jahr, wenn wir skalieren wollen. So.
Wie lange ist euer Sales Cycle grob?
Ja, auch schwierig.
Von bis?
Auch, also gerade muss ich ehrlich sagen, kann man das, also von 6 bis 12 Monate, nicht Tage, sondern Monate. Und das kann aber auch natürlich, und dann an der Stelle auch liebe Grüße an Bede und die Sales-Kollegen, das kann natürlich auch in 3 Monaten komplett anders aussehen, weil wir finden uns ja gerade. Und Startup heißt auch immer, das Produkt entwickelt sich, das Produkt wird einfacher, die Sales-Prozesse sind natürlich auch alle noch nicht da, wo sie wären, wenn wir schon 5 Jahre alt wären. Mhm. Und jetzt ist ja auch noch für uns dann besonders spannend, dass wir jetzt gerade seit 2 Wochen in den USA auch am Markt sind, mit einem spannenden und starken Team. Und wer weiß, was das mit unserem Sales Cycle macht.
Ja, komplett anderer Markt. Ja. Manchmal viel schneller, manchmal ganz, ganz anders und schwieriger. Du hast jetzt vorhin auch gesagt, Empfehlungsmarketing. Also ihr merkt, dass Empfehlungen irgendwie gut gehen.
Ja.
So. Erstmal eine schöne Erkenntnis. Das heißt, irgendwas hat man ja richtig gemacht. Nächstes Problem. Scheiße, wie skalieren wir Empfehlungen?
Ja. Ja. Das ist auch sicherlich eine Frage, die ich mir aufschreiben muss, auch für nächstes Jahr. Wie können wir das denn skalieren? Ein erster Impuls meinerseits, als ich das gehört habe, ist gewesen, ich habe uns erstmal registriert überall, auf allen Review-Plattformen. Damit wir schon mal da sind. So. Damit das auf jeden Fall schon mal vorbereitet sind. Also damit meine ich sowas wie OMR-Reviews, aber auch G2, aber auch Capterra. Also diese Plattformen, wo Kunden dann die Softwareprodukte bewerten können und andere Nutzer nach Bewertungen von Software suchen oder auch nach Software suchen. So, das war so ein erster Punkt, erster Impuls meinerseits. Und ich glaube, das gehört auch irgendwie mit dazu. Und dann gehört natürlich auch mit dazu, dass man sich Gedanken darüber macht, wie machen wir denn ein gutes Kundenmarketing, also wie bauen wir das denn auf, dass das funktioniert, dass die Leute uns auch gerne weiterempfehlen wollen. Und dazu gehört meiner Meinung nach ja nicht nur, dass wir ein gutes Produkt haben und die gut betreuen im Customer Success, sondern ich denke für nächstes Jahr auch sowas wie mal eine schöne Kundenveranstaltung. Ihr macht das ja auch, ne, sehr, sehr schön. Ihr investiert ja auch sehr viel da rein, dass sich eure Kunden wohlfühlen. Und das führt natürlich auch dazu, dass so eine Empfehlungsrate nach oben geht. Wahrscheinlich, oder?
Durchaus. Ja. Aber das Problem auch da, du kannst nicht ein Eurozeichen dran machen.
Genau.
So, das ist, du kriegst die Transparenz nicht rein, aber du kriegst irgendwie ein gewisses Gefühl dafür.
Genau.
Wobei, wie ist nochmal dein LinkedIn-Profil-Slogan mit Bauchgefühl und was war da noch?
Gut Feeling is not scalable. Ja, das ist richtig.
Ja. Ich würde gerne immer an alles irgendwie ein Eurozeichen dran machen und das attributieren können, aber geht halt nicht.
Ja.
Das ist halt eben das große Leid im B2B, aber es ist im B2C ja auch nicht anders. Also wie kannst du TV-Werbung irgendwie attributieren?
Ja, wie kann man Brandwork, also Marke, wie kann man da ein Dollarzeichen hinterhängen? Auch schwierig, ne? Also, ja.
So, und jetzt drehen wir mal die Perspektive wieder um. Jetzt haben wir ganz viel über Startups gesprochen.
Ja.
Und jetzt haben wir, ich weiß, dass viele meiner Podcast-Hörerinnen und Hörer eher im gehobenen Mittelstand unterwegs sind. Also größere Unternehmen, wahrscheinlich in dritter Generation zum Teil am Markt, 5000 Leute oder irgendwie sowas.
Ja.
Was können die von deinem Wissen aus dem Startup-Marketing lernen, was aber auch wirklich adaptierbar ist, damit nicht der Reflex kommt, ja, ist bei uns ganz anders, kriegen wir bei uns nicht umgesetzt.
Ja, also was kann man daraus lernen? Also ich kann jetzt Geschichten erzählen. Ich habe ja auch selber mal im Mittelstand gearbeitet oder beziehungsweise das auch mal ausprobiert und es hat ja auch Gründe, warum ich da nicht geblieben bin. So. Ich glaube, es gibt halt Grenzen. Aber ich glaube, was man lernen kann, oder was ich also jedem auch gerne mitgeben würde, auch gerade in diesen Zeiten aktuell, wo wir mit KI so viele Möglichkeiten haben, ist einfach nur neugierig zu bleiben, neue Dinge auszuprobieren und nicht in starren Prozessen zu bleiben. Das ist super schwer, wenn man in so einem Mittelstandsunternehmen und am besten auch noch Familienunternehmen ist, wo ja Prozesse einfach schon immer so gewesen sind und schwer aufzubrechen sind. Aber ich glaube, wenn man trotzdem neugierig bleibt und versucht irgendwie sich, also einfach mal irgendwie mit ein bisschen Zeit, die man zur Verfügung hat, die eine oder andere Sache, das eine Tool vielleicht irgendwie auszuprobieren und damit irgendwie die eigene Arbeit ein bisschen einfacher zu machen oder mal einen neuen Vorschlag mit einzubringen. Ich glaube, das kann man sich schon auf jeden Fall abgucken. Also rechts und links vom Weg, wie man es gerade so macht, mal ein bisschen was ausprobieren. Mhm. Ich glaube, das ist schon so. Ich mache ja momentan auch viele so Workshops mit Unternehmen, wo ich denen zeige, was ich eigentlich mit KI-Tools im Marketing mache. So, weil ganz viele einfach noch gar nicht so wissen, wie setze ich eigentlich KI ein, wie funktioniert das? Und denen sage ich auch immer, am Ende ist mir eigentlich am allerwichtigsten, dass euch hängen bleibt, Lust oder dass ihr eine Lust entfacht bekommt, auszuprobieren, testen. Das ist, glaube ich, so etwas, wo ich sagen würde, das kann der Mittelstand gebrauchen. Ausprobieren, testen, offen sein für Neues. Rechts und links auch mal schauen, wie könnte ich das vielleicht anders machen. Am Ende muss ja nur das Ergebnis stimmen.
Wie gut bist du da drin? Das ist so ein Gedanke, der mir gerade kommt. Maßnahmen zu stoppen, zu sagen, haben wir ausprobiert, hat nicht funktioniert. Also so dieses alte Zöpfe abschneiden und sich da so dieses Kill your Darlings.
Ja, also da, also ich war sehr schlecht da drin. Ich werde tatsächlich immer besser da drin, weil, ich weiß auch nicht warum, vielleicht ist das das Alter. Sag du es mir. Aber mittlerweile werde ich besser da drin, weil ich am Ende gucke, also das, was stimmen muss, ist ja das Gesamtergebnis. Und also ein praktisches Beispiel aus meinem Alltag beispielsweise, mein Darling ist natürlich LinkedIn. Also ich bin ja, also LinkedIn Certified auch. Ich habe viel mit LinkedIn gearbeitet. Das ist die Plattform, in der kenne ich mich aus. Ich kann nachts um 4 geweckt werden und kann irgendeinem Startup eine Strategie dafür schreiben, so dass es, da bin ich voll zu Hause. Ich habe aber trotzdem erkennen müssen, dass LinkedIn für uns sicherlich jetzt gerade noch nicht der Haupttreiber ist und dass ich es mir gerade nicht leisten kann, die viele Zeit, die ich gerne aufbringen würde, auf dieser Plattform aufzubringen, weil das, was wir da rausholen, für uns gerade nicht das ist, was wir wirklich brauchen. Es funktioniert, das muss ich sagen. Wir kriegen Leads da raus und heute Morgen sagte noch ein SDA zu mir, Maren, die Leads, die da gerade reinkommen, die gut sind, die sind richtig gut und die scheiße sind, die sind richtig scheiße. Aber das ist also auch schon mal ein gutes Zeichen so. Also er meinte, da kommen wirklich gute. Aber ich stecke gerade gar keine Zeit rein. Ich habe ein Setup und das ist so. Und das ist für mich aber gerade auch so, ich habe das Budget auch runtergefahren, weil ich auch zu unserem CEO gesagt habe, ich glaube, momentan ist was anderes dran. Und mit was anderes meine ich, es ist Google dran, aber es ist auch etwas dran, was absolut nicht meine Komfortzone ist. Und das sind Events. Mhm. Also ich bin alles, vieles, aber kein Eventmanager und trotzdem machen Events in diesem Jahr und vor allem jetzt auch im letzten Quartal diesen Jahres sehr viel meine Arbeit aus, weil ich Messen gebucht habe, weil wir halt präsent sind und weil ich glaube, dass das unsere Stärke ist. Vor Ort sein, in der Zielgruppe sein und die Leute, die bei uns verkaufen können, mit der Zielgruppe in Kontakt bringen. Das ist für mich so ein bisschen ein Beispiel für, ja, ich habe etwas gekillt, was ich gut kann, was mir wirklich viel Spaß macht. Ich glaube, etwas anderes ist gerade mehr dran.
Und es ist ja ein Töten auf Zeichen in dem Fall, sag ich mal. Du hast ja ein bisschen einfach nur, du hast nicht getötet, sondern du hast ein bisschen zur Ruhe
stillgestellt.
Oder halt eben einfach mal Budget dramatisch reduzieren, einfach so, sag ich mal, so das Grundrauschen erhalten, aber sagen so, Fokus muss woanders rein sein, weil du kannst halt eben nicht auf drei Sachen dich fokussieren.
Genau, richtig.
Finde ich einen sehr guten Ansatz. Da halt eben hilft, glaube ich, auch, weil mein Eindruck ist auch, mir fällt es nach wie vor schwer, also es wird im Alter nicht besser, kann ich dir schon sagen. Ich sehe aber, dass das bei vielen Unternehmen eine Riesenherausforderung ist. Also ich meine, mit wie vielen Versendern ich darüber gesprochen habe, dass sie mal den Katalog wenigstens reduzieren sollen und dann eben nicht mehr 2000 Seiten, sondern mal 200 Seiten vielleicht nur noch durch die Gegend zu schicken. Und das ist halt dann auch der Ansatz zu sagen, nee, wir schalten den Katalog nicht ab, sondern wir reduzieren ihn dramatisch. Dann reduzieren die Frequenz und stecken die Kohle einfach in Sachen rein, wo wir sehen, da haben wir einen Hebel dann noch.
Genau.
So,
genau.
Und du musst nicht immer alles komplett abschneiden, aber manchmal macht auch das Sinn.
Ja, und man kann es, also wie du schon gerade schön umschrieben hast, man kann es ja langsam sterben lassen. Weil mitunter zeigt sich ja dann langsam, dass der Katalog gar nicht so performant war, wie man dachte und dass was anderes halt einfach sehr viel mehr bringt. Und dann wachsen ja neue Darlings, ne? Also das merke ich zumindest auch, dass mir andere Dinge dann plötzlich auch viel Spaß machen, wo dann auch Ergebnisse rauswachsen, die gut sind. Und naja, dann hat man plötzlich einen neuen Darling, ist ja auch okay.
Finde ich einen schönen Ansatz. So, jetzt drehen wir nochmal die Perspektive um. Jetzt haben wir wieder hier die neumodischen Klugscheißer, die jungen Innovativen, die mal sagen, ja, was die Alten von uns lernen können. Drehen wir das Ganze doch mal um, weil das finde ich eigentlich auch mal ganz spannend. Was schaust du dir bei den großen Corporates eigentlich ab, bei den großen Unternehmen, vielleicht auch welche aus der Branche? Ich meine, so ein Salesforce ist halt in der SaaS-Branche auch mehr als ein Corporate. So, was können sich Kleine von den Großen abschauen?
Also was als allererste, was mir dabei in den Kopf kommt, ist Struktur. Also ich bin, wie ich vorhin schon geäußert habe, ein Kontrollfreak und ein Strukturmensch. Und was ich abgespeichert habe aus meiner Zeit im Mittelstand beispielsweise oder bei größeren Unternehmen, ist Struktur. Ich glaube, dass man in wenigen Startups, in die man kommt, einen so gut strukturierten Marketing-Ordner auf SharePoint findet, wie der von. Das sind so Dinge, die ich in einer Geschwindigkeit aufbaue, weil ich halt weiß, das wird mir helfen und später haben wir keine Zeit mehr dafür. Und das können Corporates und ja, das kann der Mittelstand halt sehr gut, ne, Struktur schaffen. So. Was gucke ich mir bei denen noch ab? Ich gucke mir natürlich auch ab bei den großen Playern, auch gerade bei uns in der Branche, was machen die richtig? Und was kann ich daraus lernen? Und das ist eine ganze Menge. Also angefangen von, wo schalten die Anzeigen? Über was schreiben die da drin? Also ich analysiere viel, so wie ist deren Messaging? Ich habe mir beispielsweise so ein Custom Agent gebaut bei GPT, der mir jetzt jede Woche einmal eine Wettbewerberrecherche macht, unserer Wettbewerber. Und dann habe ich dem gesagt, bitte also tabellarisch mir ausliefern und strukturiere dann auch, was sind deren USPs, was ist deren Messaging und was können wir daraus lernen. So, weil ich mir natürlich auch von denen, die funktionieren, was abgucken möchte. So. Und aber auch wenn es zum Beispiel darum um Messeplanung geht, dann gucke ich mir an, wo sind die denn? Und wo sind denn besonders viele? Weil ich mir denke, da wo besonders viele sind, da sollten wir auch sein. Weil die werden ja nicht ohne Grund alle da sein. So, und das sind zum Beispiel so Dinge, die gucke ich mir dann halt von den Großen auch ab, weil die sind ja nicht also umsonst so groß, sondern sie scheinen ja einiges richtig gemacht zu haben. Ja, und ich finde, daran kann man sich ja durchaus, also orientieren.
Finde ich eine sehr schöne Perspektive, weil ich erlebe in beiden Richtungen Arroganz. Also dass sag ich mal, digitale Startups halt eben sagen, also die alten Dinosaurier,
ja.
wo ich mir denke, so nee, seit 3 Generationen ja. läuft der Laden,
klar.
die haben alles schon überlebt.
Ja.
So, komm du mal erstmal ansatzweise so weit und andersrum halt eben auch so, ja, die Jungen, so, ja. Also beide Perspektiven, das ist total dämlich.
Richtig. Und was man sich von denen natürlich, da schlägt man gut ja die Brücke zurück zu am Anfang unseres Gesprächs, was man sich von den Großen natürlich immer abgucken kann, ist, die haben alle eine Marke, sonst wären sie ja nicht so groß.
Ja. So, ansonsten wäre es sehr, sehr teuer gewesen, so zu wachsen.
Ja. Ja, und ich finde, das ist mit das Mindeste, was man sich bei denen abgucken kann.
So, Thema Abgucken. Jetzt will ich noch eine Sache von dir wissen. Und zwar, so, du hast jetzt ja schon einiges durchlaufen, hast so deinen Weg gemacht und dann kommen jüngere Menschen auf dich zu und sagen, so, Maren, also, wie soll ich jetzt meine Karriere machen? Ich habe jetzt hier irgendwie meinen Bachelor in irgendwas mit Marketing gemacht und will irgendwie einen Einstieg finden. Agentur, Startup, Corporate, so wo kann ich was lernen? Was ist eigentlich der richtige Weg für mich? Was sagst du solchen Menschen?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung,
also,
okay.
Was ist der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Also für mich war mein Weg der richtige Weg, auch wenn da zwischendrin wirklich anstrengend war. Weil ich habe alles davon gemacht. Und alles ausprobiert und das hat mich am Ende dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ich habe auch nichts mit Marketing studiert. Dafür war mein Horizont einfach nicht weit genug. Ich wusste einfach wirklich nicht, was ich machen soll. Und mein Studium hat mir nichts gebracht.
Was hast du studiert?
Literaturwissen und Kulturwissenschaften.
Okay, ja.
Und das hat mir viel gebracht, aber nichts Berufliches. Also ich habe viele Freunde gefunden und ich war mehr aus der Uni raus als in der Uni. Aber was ich da, glaube ich, gelernt habe, ist, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet in meiner Studienzeit. Und ich war mal in einer Werbeagentur und dann war ich mal in einer PR-Agentur und dann war ich mal in der Öffentlichkeitsarbeit und dann habe ich mal in einer Bar gearbeitet und also ganz viele unterschiedliche Dinge einfach mal ausprobiert. Und was ich in der Zeit gelernt habe, war, was mir Spaß macht. Und da habe ich dann den Weg zum Social Media so ein bisschen gefunden und habe mich dann von da aus immer weiter vorgearbeitet, weil ich gelernt habe, auf mein Gefühl zu hören. Worauf habe ich Lust? Was liegt mir? Und das habe ich, glaube ich, bis heute einfach so beibehalten. Also ich habe mich wahnsinnig wenig am Markt orientiert. Und einfach viel mehr an den Menschen, die ich kennengelernt habe. Und also ich weiß gar nicht, wann ich aktiv Bewerbungen geschrieben habe. Habe ich auch zwischendurch, aber nicht so oft. Sondern halt viel mehr mich von einem Menschen zum nächsten irgendwie so gehangelt. Und dann bin ich mal hier gelandet und mal da gelandet. Und das ist auch heute, da wo ich jetzt bin, für mich tatsächlich das Allerwichtigste gewesen. Ich habe von Anfang, vor ein paar Jahren gesagt, ich möchte gerne in einem Umfeld arbeiten, das mir gut tut. Wo Menschen sind, die ich mag und wo auch Menschen sind, wo ich die was drauf haben. Und damit bin ich immer sehr gut gefahren, ehrlich gesagt.
Hattest du dann so Mentoren einfach auch, wo du dich sehr stark dran orientiert hast?
Ich habe keine offiziellen Mentoren, aber es hat immer wieder Menschen in meinem Lebenslauf gegeben, die für mich so eine Art Mentor auf Zeit gewesen sind, ja. Die mich dann beispielsweise Menschen, die mich eingestellt haben, weil sie im Bewerbungsgespräch zum Beispiel in mir etwas gesehen haben und die mir dann die Chance gegeben haben, diesen Job zu machen, der dann für mich eine Sprungschanze für etwas anderes gewesen ist. Also solche Menschen habe ich immer wieder gehabt und für die bin ich auch wahnsinnig dankbar, weil nur wegen denen habe ich Dinge gelernt. So.
Mhm.
Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, an dieser Stelle heute ist wahrscheinlich der Mentor, den ich habe, mein Mann, weil der, also für alle, die das jetzt nicht wissen, aber wir arbeiten beide im B2B SaaS und der Frank macht das schon ein bisschen länger als ich und auch, also hat schon sehr viel mehr gesehen als ich und dadurch ist der für mich einfach ein guter Sparring-Partner und auch Mentor an vielen Stellen, die ich noch nicht kenne. Also diese Orientierung in das alles von ein bisschen weiter oben zu sehen, Vogelperspektive, ein bisschen mehr Revenue orientiert und so, das habe ich mir da natürlich abgeguckt. Und das ist halt auch, ja, das ist auch eine Art Mentoring für mich, ja.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Man sieht euch ja auch regelmäßig zusammen auf Veranstaltungen,
stimmt.
Manchmal mit Kinderwagen auch zusammen.
Das, stimmt, ja. Den Kinderwagen haben wir zum Glück jetzt mittlerweile ab. Die können jetzt alle laufen zum Glück.
Also. Ja, immerhin. Sehr schön. Ja. Wahrscheinlich auch kein Modell, was man 1:1 kopieren kann so unbedingt.
Nee.
Aber man kann, glaube ich, eine Menge raus lernen, sich einfach auch die richtigen Leute an die Seite zu holen. Es muss ja nicht unbedingt immer Lebenspartner sein, sondern kann auch im Freundeskreis einfach Leute sein.
Oder, also ich bin ja auch riesengroßer Fan von LinkedIn. Ich habe ja auch wirklich, also ich habe auch viele Freunde auf LinkedIn schon kennengelernt. kennengelernt, dadurch, dass man einfach irgendwie sich immer wieder liked, gegenseitig folgt und dann entstehen plötzlich Projekte, ne? Also das sind, ich habe viele tolle Frauen beispielsweise auf LinkedIn kennengelernt, von denen ich viel gelernt habe und das kann ja auch so ein bisschen Mentoring sein, was man sich sucht. Ich folge einer Person, die in einem Bereich tätig ist, wo ich mal hin möchte und dann gucke ich mir einfach an, was kommt da so für Output. Ich vernetze mich ein bisschen und dann kommt man ins Gespräch bei einer Veranstaltung. Das ist so mein Weg, wie ich mich Menschen genähert habe, die ich spannend finde. Und ja, dadurch habe ich auch sehr viel gelernt, muss ich echt sagen.
Finde ich einen absolut empfehlenswerten Ansatz. Ich glaube, deutlich praktikabler als irgendwie versuchen, auf dem Hochzeitsmarkt da irgendwie was zu reißen.
Muss auch nicht sein. Ist auch nicht jedermanns Sache, glaube ich.
So, ich fasse mal zusammen. Mit Maren Kaspers, Head of Growth bei Octonomy, habe ich jetzt einen wilden Ritt zu den Themen Trailrunning. Das haben wir nur kurz gerissen. Aber in erster Linie Markenaufbau, Kanalauswahl. Wie kann ich wachsen? Marketing, Sales zusammenspielen. Wie kann ich Empfehlungsmarketing machen, auf welche Kennzahlen schaue ich und so weiter. Da haben wir alles mal so ein bisschen durchgespielt und was ich so mitgenommen habe. Also das Thema Marke. So bei Octonomy ist jetzt der Ansatz sehr früh, die Marke zu definieren. In anderen Kontext hast du es jetzt gerade so schön gesagt. Später haben wir keine Zeit mehr dafür. Ja. Wenn du sehr, sehr schnell wachsen willst, musst du die Grundlagen schaffen und Marke ist eine Grundlage. Wenn du sagst, ich will erstmal so ein bisschen, sag ich mal, den dicken Zeh ins Wasser halten, mal gucken, wie kalt das ist, dann vielleicht mit Performance-Marketing oder mit Sales-Outbau und starten, bevor man dann in Marke investiert, je nachdem, wie die Ziele sind. Also es gibt da nicht den perfekten Weg, sondern da einfach schauen. Gleichzeitig um das Thema Marke kommst du irgendwann nicht drum rum, weil Marketing für ein Unternehmen zu machen, wo keine Marke definiert ist, was keiner kennt, was keiner versteht, ist sehr, sehr, sehr müßig. Also dementsprechend, je früher, umso besser, aber es hängt natürlich auch dann vom Status quo ab. Denn mit Marke kannst du Geschwindigkeit aufbauen und du machst es den Menschen leichter zu verstehen, wofür du stehst. Und es macht dem Sales leichter, einfach dein Produkt auch zu verkaufen. Das ist auch eine schöne Brücke, nämlich zum nächsten Punkt, nämlich Marketing und Sales wieder zusammen verstehen. Sie ist Head of Growth, nicht Head of Marketing, obwohl Marketing wahrscheinlich auch schon den großen Teil der Zeit einnimmt. Aber sie sitzt sehr gerne im Büro der Salesmenschen und hört dazu, schaut denen quasi auf gut Deutsch aufs Maul und nimmt aus diesen Gesprächen Ideen mit für Dinge, die auf Landingpages, Flyer etc. kommen, um einfach zu verstehen, was sind die Fragen, die die Leute stellen? Was sind die Antworten, die wir liefern müssen, damit die Leute überzeugt werden? Nur so kannst du das halt eben auch aufbauen. Und das spiegelt sich auch wieder in den Kennzahlen, auf die Maren schaut. Nämlich erstens, das Erste, was sie gesagt hat, war Pipeline. Sie schaut auf Pipeline. Also wie bauen wir Pipeline auf? Welche Kanäle führen zu viel Pipeline? Welche Kanäle führen auch zu wenig Pipeline? Und dann haben wir so Kanäle wie LinkedIn, die die besten und die schlechtesten Leads bringen. Ja, was macht man damit? Weiter experimentieren, würde ich jetzt mal sagen. Also das heißt, Kennzahlen wirklich vom Kunden aus rückwärts, vom Umsatz aus rückwärts denken und dann gucken, so, ne, wo generieren wir Leads? Wie konvertieren die Leads zu Sales Qualified Leads, zu Pipeline? Und da einfach zu gucken, dass die Quoten dann entsprechend optimiert werden. Beim Thema Attribution, ja, waren wir bei dem B2B, saß halt, ist man so ein bisschen blank, muss man ganz platt sagen. Es ist schwierig, schau es dir trotzdem an, guck einfach, dass du verstehst, wie ist so ein Kaufentscheidungsprozess. Und sie machen jetzt viel Veranstaltung, sie machen viel Empfehlungsmarketing, da kann ich schon mal sagen, Cookie mitschleifen ist halt nicht. Mhm. So, dementsprechend musst du gucken, dass du diese Sachen anders irgendwo verortet kriegst, damit du die Unschärfen rausnimmst und ja, dass das Budget halt entsprechend sinnvoll einsetzen kannst. Ansonsten, ja, LinkedIn ist der Kanal der Wahl, Google ist natürlich nach wie vor eine relevante Anlaufstelle und Meta könnte sie dann irgendwie werden, ist jetzt im Bereich Retargeting halt jetzt schon relevant. Empfehlungsmarketing fand ich einen ganz, ganz spannenden Punkt, sehr unterschätzt, aber da, wenn man merkt, oh, da passiert was, genau, auf die Plattform gehen, wenn es im B2B SaaS ist, OMR Reviews in Deutschland, ihr geht in den US-Markt rein, kennt da keinen Mensch, dementsprechend Capterra G2 dann reingehen. Also guck einfach, wo bewegen sich die Kunden. Und auch dann das Thema Customer Marketing, also mach was für deine Bestandskunden, weil das ist ein Riesenhebel, der ist so krass unterschätzt und da kann man richtig, sag ich mal, Marge hebeln auch und nicht einfach nur, sag ich mal, den Umsatz steigern, sondern das ist der margenträchtige Bereich. So. Was können Corporates von Startups lernen, haben wir uns auch noch angeschaut. In erster Linie so diese Testfreude, diese Neugier, dieses einfach ausprobieren und einfach mal machen. Umgekehrt auch ganz spannend. Was können Startups von Corporate lernen? Prozesse, Prozesse, Prozesse und noch ein bisschen Strukturen. Auch da wieder dieses Schaff Strukturen, Schaff Kontrollmechanismen für einen Kontrollfreak wie dich, ganz, ganz wichtig. Das muss stimmen. weil später hast du auch da wie beim Thema Marke keine Zeit, Strukturen nachzuziehen. Das tut richtig, richtig weh, wenn man es später nämlich macht. Und schau dir auch operativ einfach an, was große Wettbewerber machen. Also guck dir deren Werbemittel an, guck dir an, auf welche Veranstaltungen die gehen, wo die ihr Budget rein allokieren. Du musst es nicht eins zu eins nachmachen, aber du kannst dich auf jeden Fall davon inspirieren lassen. Oder was habe ich früher, wurde ich erzogen beruflich mit, wir imitieren das kreativ, sagen wir mal so.
Ja.
Und dann im Endeffekt gucken, dass du da sukzessive einfach dann schnell lernst, halt eben auch Thema Empfehlung für Nachwuchskräfte in dieser Branche. Such dir Menschen, von denen du was lernen kannst und probier selber auch viel aus. Dann findest du die Punkte, die dir Spaß machen. Da findest du die Punkte, wo du gut drin bist und kannst dich daran dann auch hochhangeln. Und auch da, der Weg ist alles andere als linear. Also wenn man sich dein LinkedIn-Profil mal durchscrollt, sieht man, glaube ich, wie viele Sprünge da auch irgendwo drin sind.
Genau.
So. War ein ziemlich wilder Ritt, würde ich sagen.
Absolut.
Trailrunning sehr viel hoch und runter.
Ja,
würde ich mal
genau.
Sagen,
so viel. Und viele Wurzeln abzweigen. Und Stöcke und Steine im Weg. Ja, genau.
Mega, mega spannend. Habe ich irgendwas Spannendes vergessen, was du unbedingt noch Menschen mitgeben möchtest?
Ich glaube nicht, nee.
Okay.
Ich glaube, wir haben über alles gesprochen.
Sehr schön. Was ist deine nächste sportliche Herausforderung?
Der Berlin-Marathon in 3 Wochen.
Ach ja, Mensch, wenn es mehr nicht ist.
Genau. Ja.
Das klingt ja auch total tiefenentspannt.
Ja,
dann gucken wir mal, dass wir danach den nächsten Podcast einfach aufnehmen und gucken.
Genau. Danach ist erstmal Off-Season. Also dann konzentrieren wir uns auf andere Sachen.
Auch ein schöner Punkt. So, wer mehr über Maren erfahren möchte, einfach auf LinkedIn anhauen, auf LinkedIn folgen, lohnt sich definitiv. Viele spannende Inhalte, kann man sich auch sehr davon inspirieren lassen. Ansonsten, wer seine Prozesse intern verbessern will, sollte sich unbedingt Octonomy mal anschauen. Wenn man das nämlich nicht mit Köpfen, sondern mit, sag ich mal, Automatisierung auch totschlagen möchte, ist ein ganz smarter Ansatz eigentlich.
Das ist richtig. Ja, super. Danke, dass du das am Ende noch erwähnt hast.
Sehr schön. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich gehe davon aus, da war eine ganze Menge mit drin. Sehr viel inspirierende Gedanken auch mit dabei. Damit du solche inspirierenden Gedanken in Zukunft nicht verpasst, unbedingt diesen Podcast abonnieren und natürlich auch sehr gerne mit 5 Sternen da bewerten. Das macht mir mal sehr, sehr große Freude. Und dann würde ich einfach sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschö, tschö.
Tschüss.